Hallo ihr Lieben, guten Abend. Ich freue mich total, dass ich heute Abend hier predigen darf. Der Erno hat mich letzte Woche erst angesprochen und gefragt, ob ich da kurzfristig diesen Termin übernehmen kann. Und Gott hat mir dann, ich weiß nicht mehr, wie das überhaupt gekommen ist, diese zwei Worte aufs Herz gelegt, Furcht und Freiheit. Und ich bitte euch, zu den Gedanken, die ich mir heute gemacht habe, prüft alles und bewahret das Gute, so wie das der Philipps letztes Mal auch gesagt hat bei seiner Predigt. Es ist ein spannendes Thema und viele Dinge sind gar nicht so einfach. Furcht und Freiheit hängt zusammen über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, das ist ein Geist, wo der Heilige Geist ist, da ist Freiheit. Und der Heilige Geist, das ist ein Geist, das jetzt in der nächsten Folie nicht der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist also ein Gegensatzpaar, Freiheit und Furcht. Und ich habe mich bei der Gelegenheit einfach mal damit beschäftigt, was ist eigentlich Freiheit nach unserem christlichen Verständnis? Unser Grundgesetz sagt, Freiheit, das ist die allgemeine Handlungsfreiheit, das heißt im Grundsatz erstmal, ich darf tun und lassen, was ich will, solange ich nicht gegen bestimmte Gesetze verstoße, die dann wiederum verfassungsmäßig sein müssen. Die christliche Freiheit, das habe ich jetzt bei meinen Studien, wenn ich so nennen darf, gesehen, die ist ein bisschen anders bestimmt. Und ich habe mir zu dem Zweck, den Römerbrief, den ich so gern mag, mal wieder vorgenommen und ihn nur auf dieses Thema Freiheit hin angeschaut. Und da habe ich jetzt ein paar Folien, macht euch keine Sorgen. Ah, da ist schon die erste, ja, genau, die ist schon etwas weiter als das, was ich vorher sagen wollte. Also Paulus beginnt damit, dass er sagt, die Menschen haben einen grundlegenden Fehler gemacht. Sie sehen Gott zwar nicht, aber man kann sich Gott sehr gut erschließen aus seiner Schöpfung, aber die Menschen machen den grundlegenden Fehler, dass sie die Geschöpfe anbeten und nicht Gott selber. Und das ist die Konsequenz hier, die Paulus vorliest. Ich lese es doch mal vor, weil es bemerkenswert ist, was er da alles aufzählt. Deshalb überlässt Gott sie, also die Menschen, einer inneren Haltung, die ihr ganzes Leben verdirbt. Und folglich tun sie Dinge, mit denen sie nichts zu tun haben sollten. Sie sind voller Unrecht und Gemeinheit, Habgier, Bosheit und Neid, ja sogar Mord, voller Streit, Hinterlist und Verlogenheit, Klatsch und Verleumdung. Sie hassen Gott, sind gewalttätig, anmaßend und überheblich. Beim Bösen sind sie sehr erfinderisch, sie weigern sich, auf ihre Eltern zu hören. Sie haben weder Herz noch Verstand, lassen Menschen im Stich und sind erbarmungslos. Das ist die Übersetzung aus der Hoffnung für alle. Diese Form der Sünde, die die Menschen begehen, das ist eigentlich immer, so schreibt es dann Paulus, auch die Wiederholung der Ursünde von Adam, nämlich sein zu wollen wie Gott und das eigene Begehren über alles zu stellen und vor allem über Gottes Gebot zu stellen, als ob es Gott überhaupt nicht gäbe. Das ist das Grundproblem. Und jetzt bitte die nächste Folie. Und das führt jetzt dazu, die Menschen wissen eigentlich, die kennen eigentlich das Gute, aber sie tun es nicht. Und das ist kommt eigentlich ein bisschen später im Römerbrief, im siebten Kapitel. Das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung und mit Freude zu. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. So, und jetzt kommen wir langsam schon auf den Weg der Freiheit nach dem Verständnis des Neuen Testaments und insbesondere von Paulus. Denn die Unfreiheit, das ist die Gefangenschaft in der Sünde. Römer 3, Vers 19. Alle Menschen auf der Welt sind vor Gott schuldig. Alle. Sie sind alle in dieses, seit der Sünde von Adam sind sie reingefangen in diese Sklaverei der Sünde. Denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf. Jetzt aber hat Gott, so, jetzt kommt der große break, also das ist hier der Vers 21. Jetzt aber mit Jesus Christus hat Gott uns außerhalb des Gesetzes gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Also hier beginnt jetzt die Freiheit. Römer 3, 24 kommt danach. Was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Das ist der große Schritt der Freiheit. Ich habe es mir vorhin wieder beim Lobpreis gedacht. Eigentlich die Predigt, die ist immer schon in den verschiedenen Liedern enthalten. Man könnte eigentlich auch den Lobpreis nur aufmerksam machen. Aber der Vorteil ist, wenn man es nochmal hört, dann kann man sich bei den Liedern besser dran erinnern. Römer 5, 21. So wie bisher die Sünde über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes Gnade. Gott spricht uns von unserer Schuld frei und schenkt uns ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also die Befreiung von der Sünde kommt durch die Gnade von Jesus, nicht weil wir besonders hart daran gearbeitet haben, sondern wir kriegen es einfach als freies Geschenk. So, und jetzt kommt die Frage, Römer 6, Vers 15, die einer meiner muslimischen Freunde mich ab und zu fragt, er sagt, na sag mal, das ist doch komisch bei euch. Wenn das alles die ganze Zeit immer vergeben wird, dann kannst du ja sündigen, wie du magst. Und dann sage ich immer, das stimmt nicht, das tun wir auch nicht. Und bei Römer, Paulus hat den Gedanken schon gekannt, soll das nun etwa heißen, dass wir bedenkenlos sündigen können? Weil uns ja Gottes Gnade gilt und wir das Urteil des Gesetzes nicht mehr zu fürchten brauchen? Natürlich nicht. Wisst ihr nicht, dass ihr dem Herrn gehorchen müsst, dem ihr euch verpflichtet habt? Und das heißt, entweder entscheidet ihr euch für die Sünde und werdet sterben, oder ihr hört auf Gott und er wird euch annehmen. Und das muss man aber jetzt gleich im Kontext mit dem Römer 6, 17 lesen. Aber Gott sei Dank, ihr seid nicht mehr hilflos der Sünde ausgeliefert, sondern ihr hört von ganzem Herzen auf das, was euch gelehrt worden ist und was jetzt euer Leben bestimmt. Denn ihr seid von der Herrschaft der Sünde frei geworden. Ihr könnt jetzt Gott dienen und das tun, was ihm gefällt. Vielleicht kleiner Einschub an dieser Stelle. Das ist ein Glaubenssatz. Das ist kein experimentell nachweisbarer Befund, da komme ich nachher nochmal drauf, denn das kann man ja schon feststellen, auch Christen sündigen ab und zu. Aber der Glaubenssatz lautet erstmal der, ihr seid nicht mehr hilflos der Sünde ausgeliefert. Und ihr seid frei von der Herrschaft der Sünde. Und jetzt geht's weiter in 6,22. Wiederum, jetzt seid ihr frei von der Sünde und dient Gott mit eurem ganzen Leben. Das Ergebnis ist, ihr gehört zu ihm und tut, was ihm gefällt, und schließlich schenkt er euch das ewige Leben. Der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. 8,12, also das ist jetzt so die letzte oder eine der letzten Stellen. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Denn wer ihr folgt, muss sterben. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Und 8,15, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und ihm sagen, aber lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und das ist sehr interessant, diese Zusage, die da jetzt lautet, wir müssen als Christen nicht mehr sündigen. Das kommt, also ihr habt es jetzt gesehen, an drei, vier Stellen immer wieder. Und steht so ein bisschen im Widerspruch zu dem, was man vielleicht dann später bei Luther gesagt hat. Der sagt ja, wir müssen die ganze Zeit sündigen. Aber hier ist der Zuspruch, wir müssen es nicht mehr tun und wir sind jetzt Erben. Wir können gemeinsam im Geist mit Jesus Christus nach seinem Willen leben. Das bedeutet, wir sind keine Sklaven der Sünde mehr und damit sind wir keine Sklaven der Furcht mehr. Dieses schöne Lied, was wir immer singen, I'm no longer a slave of fear, und könnte man hinzufügen, no longer slave of sin. Was wir daraus nehmen können, ist, wir sind frei für Veränderungen. Wir brauchen uns nicht selbst auf unsere Sündhaftigkeit festzulegen. Das ist die ganz große Freiheit. Und wir sind frei, wir müssen keine Furcht vor Gott, vor Gottes Gericht haben, wenn wir zu Jesus gehören. Und wir müssen auch keine Furcht vor Gott haben, wenn wir feststellen, dass wir da und dort doch wieder gesündigt haben. Weil wir können jederzeit unsere Schuld vor Gott bringen und vor Jesus, und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das lesen wir dann im ersten Johannesbrief. Entscheidend ist immer der Blick auf Jesus. Denn wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann können wir ihn als unseren Herrn und Erlöser anerkennen. Wir können ihm vertrauen und wir können ihm auch dienen. Und das ist unsere Freiheit. Es ist also eine völlig andere Freiheit als die Freiheit, die sich die Welt vorstellen würde. Und aufgrund dieser Freiheit, die wir haben, kommt oft der Blick auf die Kirche, der sagt, oh, die sind total unfrei, weil die machen ja immer nur bestimmte Dinge und andere Dinge, die ja auch Spaß machen würden, machen sie nicht. Aber das ist für uns keine Unfreiheit, sondern es ist in Wahrheit eine Freiheit. Und dann komme ich jetzt nochmal zu diesem Satz zurück. Denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also wiederum, dieser Geist der Freiheit, der schließt den Geist der Furcht aus. Weil wenn wir mit Jesus zusammen sind, dann machen wir uns keine Sorgen. Was heißt es für unser Leben in der Welt? Wir sind frei, nach unserem Gewissen zu handeln. Und wir müssen uns nicht nach den Vorstellungen der Menschen um uns herum richten. Wir können ohne ein schlechtes Gewissen leben. Wir müssen uns insbesondere nicht schämen für unsere eigenen Verfehlungen. Das gibt es auch in ganz vielen Liedern immer wieder, das entscheidende Thema. Wir müssen uns nicht schämen. Andere Menschen schämen sich, ganz viele Menschen, wenn wir das hören, im Radio ständig schämt sich irgendjemand für sich oder andere. Das ist bei uns nicht notwendig. Wir, habe ich auch wieder gesehen, so ein Klischee über die Christen, dass sie sich ständig in Selbstzerknirschung aufreiben, weil sie ja eigentlich nicht sündigen dürfen und dann sündigen sie doch wieder und dann müssen sie wieder zum Beichten gehen. Das ist aber gerade nicht der Ansatz von Paulus, sondern der Paulus sagt, ihr seid frei und ihr könnt nach eurem Gewissen leben. Und wenn es dann doch ist, ja, dass wir was falsch gemacht haben, dann können wir immer vertrauen, dass Jesus das wieder gut macht. Das ist auch diese schöne Stelle im 1. Johannes 3,20, habe ich jetzt nicht auf der Folie. Selbst wenn unser Herz uns auch verurteilt, Gott ist größer als unser Herz und weiß alles. Und wir wissen, dass er uns unendlich liebt und dass wir in jeder Situation immer wieder zu ihm kommen können. Keine Scham. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, weil man das so viel liest. Ja, wir müssen uns auch nicht für Umstände schämen, die wir nicht ändern können, die wir nicht beeinflussen können. Ja, wir haben, habe ich hier ein Beispiel mir überlegt, wir unterstützen die Bedürftigen. Das ist ganz wichtig. Aber wir müssen uns nicht schämen über den Zustand der Welt, der ungerecht ist, der nämlich dazu führt, dass manche Menschen total wenig haben und wir ganz viel. Aber das ist nichts, wo wir jetzt die ganze Zeit sagen müssen, oh, darüber schäme ich mich so. Weil es wäre auch, ehrlich gesagt, inkonsequent, weil wir bleiben ja hier, wir leben ja hier und Gott will nicht, dass wir mit einem schlechten Gewissen leben. Was heißt das Thema Furcht? Also, hier, ich kann es da lesen, denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist jetzt sozusagen diese andere Kehrseite, unserer Freiheit, wie stellt sich das im Leben dar? Ich habe mir mal diese Bibelstelle angeschaut bei Johannes, die wir kennen, die wurde neulich ja auch mal schon wieder behandelt. Der heißt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Da wollte ich mal schauen, was ist das eigentlich für ein Wort, was da im Griechischen für verwendet wird. Und siehst du da steht gar nicht, in der Welt habt ihr Angst, sondern da steht, in der Welt habt ihr Bedrängnis. So wie die Bedrängnis, die auch in der Offenbarung kommt oder die immer mal wieder da ist. Tlipsis für diejenigen, die es auf Altgriechisch hier interessiert. Janis habe ich, glaube ich, vorhin schon gesehen. Das heißt, wir haben zwar gelegentlich faktisch Angst, also ich habe immer wieder in meinem Berufsleben Angst, dass ich was falsch gemacht habe. Das ist klar, das ist da. Aber das ist nicht unsere Bestimmung in der Welt. Die Bestimmung in der Welt ist für die Christen ein Stück weit, dass sie Bedrängnis haben. Da kommen wir nicht drum herum. Aber wir brauchen keine Furcht und keine Angst zu haben. Und auch das, was wir vorhin hatten, ja, unsere Angst, können wir ebenso wie unsere Sünden immer zu Jesus bringen. Ja, wenn wir Angst haben, ich hatte jetzt gerade vor der Predigt wieder mal Angst, weil ich das halt doch relativ selten mache. Und dann habe ich gesagt, Jesus, bitte, ist mir jetzt wieder zu schwierig, hilf mir bitte. Ja, und das macht er jetzt, weil ich habe schon 2/3 geschafft. Genau. Keine Angst vor der Zukunft. Das haben total viele Menschen, haben irrsinnige Angst vor der Zukunft. Aus verschiedensten Gründen. Hängt viel mit politischen Dingen zusammen, aber auch manchmal mit persönlichen Dingen. Im öffentlichen Leben, ja, wir haben Angst davor, dass diese Pandemie irgendwie nie zum Abschluss kommt. Andere haben Angst davor, dass die Corona-Maßnahmen nie zu einem Abschluss kommen und wir irgendwie nicht wieder zu einem normalen Leben zurückkommen können. Und anderes wichtiges Thema hatten wir auch auf der Biolauf-Freizeit, Klimawandel. Ja, die einen haben irrsinnige Angst vor dem Klimawandel. Die anderen haben unheimlich Angst davor, dass die Klimaschutzmaßnahmen unser Land kaputt machen. Also gibt es verschiedenste Formen, wie man Angst vor der Zukunft haben kann. Staatsverschuldung, Inflation, was auch immer. Wenn wir die Angst haben, können wir uns auch auf diesen Satz wiedergeben. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und dann können wir das machen, was wir für richtig halten. Wenn ich meine, es ist gut, wenn ich mir jetzt ein Elektroauto kaufe, dann ist das super. Und dann habe ich darüber nachgedacht und dann ist das, genau. Und es gibt andere Leute, die sagen, nee, das finde ich nicht so gut, weil die Batterien, das wird mit Kinderarbeit hergestellt. Und das ist Besonnenheit, dass ich mir einfach anschaue, was kann ich sinnvollerweise machen und was kann ich halt sinnvollerweise nicht machen. Auch da noch eine Sache, was ich aufgreifen wollte, weil es so schön war. Geist der Liebe, und Liebe heißt auch, wir helfen uns zusammen. Die Marie-Louise hat letztes Wochenende so eine schöne Predigt gehalten über die Bäume, die, wenn da so die Samen in der Nähe vom Baum runterfallen und dann wächst so ein junger Baum, dann bilden sie eine kleine Baumfamilie, weil der alte Baum, der kümmert sich mit den Wurzeln um den jungen Schössling und die gehen da irgendwie so zusammen und der alte Baum versorgt den Jungen. Und das Bild wollte ich einfach hier nochmal mitnehmen, weil ich so schön fand, dass wir auch sagen können, dort, wo wir Angst haben vor Dingen, die uns in unserem Leben gemeinsam betreffen, dass wir uns dann zusammenschließen können. Dasselbe gilt natürlich auch für Beispiele aus dem privaten Leben. Da ist ja die Palette von möglichen Furchtgründen, die ist unendlich groß. Also wir haben, ich würde jetzt mal sagen, Verlust vor Anerkennung, Verlust vor Wohlstand, Angst vor Krankheit und Tod. Das ist so eine riesige Palette an Dingen, woran Menschen Furcht haben. Und da können wir zum Beispiel sagen, ja, in der Liebe können wir da zusammenhalten, dass man sich vor diesen Dingen nicht fürchtet. Und in der Kraft können wir sagen, wir lassen uns von sowas nicht runterbringen. In meinem Beruf zum Beispiel als Anwalt habe ich ständig das Thema, dass ich eigentlich immer Furcht haben muss, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. irgendwo was übersehen und dann hat man vielleicht den Anspruch nicht, dann hat es verjährt oder man hat den Vergleich zu schlecht abgeschlossen. Da sage ich, boah, super, also Kraft, ja, der, gut, das ist meine Kraftquelle. Das hält mich einfach, dass ich mir sagen kann, wenn ich Angst habe vor Versagen, dann ist Gott meine Kraft. Und dann gebe ich ihm das und sage, das ist mir jetzt egal. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie mich auf Millionen verklagen, aber das wird mich nicht umbringen. Es wird mich nicht umbringen. Und ja, Angst vor Krankheit, Angst vorm Tod, das haben wir ja jetzt aktuell ganz viel mit Corona und das hat ja auch Menschen jetzt wirklich umgebracht. Und auch da haben wir, sage ich mal, schon einen kleinen Vorteil gegenüber allen anderen, die fürchten, dass sie da irgendwie ins Nichts gehen und ihr Leben endet an der Stelle, wo es nicht enden sollte. Und wir können sagen, wir kommen heim zu unserem Papa. Und klar, gibt viele Gründe, weshalb es nicht sein soll und wir passen auf, ja. Aber es ist so, es ist ein großer Trost und es ist eine große Kraft, das zu wissen, dass wir da nicht, dass wir dem nicht ausgesetzt sind. Ja, wir brauchen das Letzte mit der Besonnenheit. Ja, wir brauchen nicht panisch zu sein, weil Panik hilft gar nichts. Besonnenheit bei allen Dingen, die uns passieren, ist immer der beste Ratgeber. Und ja, vielleicht noch der Punkt einfach, dass mit der Liebe, ja, das ist halt auch Gottes Liebe, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Also die Liebe, das ist erstmal die Liebe Gottes für uns, dass wir das immer die ganze Zeit wissen. Gott hat uns das ewige Leben geschenkt und niemand, schreibt Paulus ein bisschen später, kann uns von seiner Liebe trennen. Niemand kann mich trennen von der Liebe Gottes. Wunderbare Erfahrung in Furchtsituationen. Und nochmal, ja, da wo wir überfordert sind, unsere Furcht irgendwie mit Besonnenheit in den Griff zu bekommen und dann können wir halt einfach hingehen und sagen, ich werf meine Sorgen auf Jesus. Hallo, hier, Jesus, du kriegst jetzt meine Furcht und meine Angst und ich vertraue jetzt dir, Jesus, mein persönliches Leben und das Leben meiner Mitmenschen an. Deshalb, denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Jetzt möchte ich noch mit euch beten, wenn ihr wollt, dürft ihr aufstehen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du deinen Sohn in die Welt geschickt hast, um uns durch seinen Tod am Kreuz gerecht vor dir zu machen. Danke, dass du uns von der Sklaverei der Sünde befreit hast. Danke für deine Liebe und danke für die Freiheit, die wir darin haben. Danke, dass wir durch deine Gnade das Geschenk des Glaubens an Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser, erhalten haben. Danke, dass wir bei dir frei sind. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist als Tröster und Beistand geschickt hast. Danke, dass wir damit nicht einen Geist der Furchtsamkeit empfangen haben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Danke, dass wir deine Kinder sind und dass wir in dir Frieden haben. Amen.